Future Economies, euer Podcast über nachhaltiges Wirtschaften.
Hallo und herzlich willkommen zu Future Economies, Staffel 3, Folge 1. Und die erste Ausgabe unseres neuen Formats Nachgeforscht, der Thesencheck. Ich bin Henny.
Und ich bin Josa. Und wir sind sehr, sehr happy, euch begrüßen zu dürfen. Ganz kurz vorneweg nochmal eine kleine Erläuterung. Die neue Staffel wird natürlich als übergeordnetes Thema wieder nachhaltige Wirtschaft, grüne Transformation haben. Aber wir haben uns entschieden, ein bisschen Abwechslung in die Formate zu bringen. Im Thesencheck wollen wir einmal im teaminternen Dialog über immer wiederkehrende Fragen rund um die grüne Transformation sprechen. Und im Deep Dive, der sich ein bisschen mehr an unserem bisherigen Format orientieren wird, werden wir ExpertInnen zu verschiedenen Themen aus dem Spektrum Klimagerechtigkeit befragen. Außerdem sind wir mit Beginn dieser Staffel endlich Teil der Economists for Future, mit denen wir eine Kooperation eingegangen sind. Und ja, wir freuen uns auch auf alles, was von der Seite kommt. Aber was hat es denn mit dem heutigen Format, dem Thesencheck, auf sich? Erklär doch mal, Henny.
Genau, da picken wir uns eine These raus, die uns aufgefallen ist, die man häufig hört und die eher dazu beiträgt, dass wir unser Engagement in Sachen Klimaschutz bremsen. Und dann verteilen wir Rollen, dann gibt es einen Fürsprecher, eine Fürsprecherin und jemand, der die Kontraposition übernimmt. Und dann tragen wir so die wichtigsten Argumente vor, die dafür und dagegen sprechen, versuchen am Ende ein Fazit zu ziehen und wollen damit am Ende euch ermöglichen, euch ein eigenes Bild zu machen. Wir tragen die Argumente abwechselnd vor, also Stichwort Reißverschlussprinzip. Und da wäre natürlich die Frage, welche These wir uns für den Start heute rausgesucht haben.
Nachgeforscht, der Thesencheck.
Ich behaupte, dass wir kein Gesetz brauchen, das unsere Heizungen reguliert.
Aber warum haben wir uns das Gebäudeheizungsgesetz rausgesucht, Josa?
Ja, ich dachte, wir sprechen heute mal über ein Thema, das uns ja im letzten Jahr schon sehr lange beschäftigt hat, aber das eben meiner Meinung nach auch bis heute noch nachwirkt. In Kraft getreten ist es jetzt ja Anfang 2024, verabschiedet wurde es aber im September 2023. Und der erste Entwurf, der sollte tatsächlich schon Ende Mai 2023 in den Bundestag gehen und wurde dann eben kurz vor knapp gestoppt. Und dann hat sich über den Sommer eine ja sehr chaotische, oft populistische Debatte darüber entsponnen. Und ich habe mir mal die Ergebnisse der Sonntagsumfrage über diese Zeit auf Statista rausgesucht. Und da sieht man wirklich, dass genau Ende Mai, Anfang Juni die Umfragewerte für die SPD, die FDP und die Grünen signifikant einbrechen. Und ja, ich denke, das dokumentiert so ein bisschen, dass diese Debatte eben so, wie sie gelaufen ist, sehr viel Verunsicherung gestreut hat, viel Vertrauen gekostet hat und eben am Ende auch sehr viel Platz für Fake News und für Populismus geschaffen hat.
Ja. Wurde denn deine Heizung rausgerissen, Josa?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin allerdings auch kein Eigenheimbesitzer. Da müsste man da vielleicht nochmal nachfragen. Aber ich glaube beispielsweise schon, dass manche Leute sich schon eine Gasheizung nochmal eingebaut haben, was völlig bescheuert ist, aber natürlich schon auch auf die Debatte zurückzuführen.
Ja, das auch nur nochmal, um zu zeigen, auf welchem Tiefpunkt die Debatte zwischenzeitlich angekommen war.
Das stimmt,
und
ja.
Wie viel, ja, also Habecks Heizungshammer, die Schlagzeilen, wir erinnern uns, und die ganzen Fehlinformationen, die dann leider auch durch die Medien gegangen sind. Das sind alles Gründe für uns, uns diese These des Heizungsgesetz ist völlig überflüssig, nochmal anzuschauen und auf den Prüfstand zu stellen in unserem Thesencheck. Und bevor wir jetzt unsere Argumente gegeneinander stellen, Josa, wollen wir nochmal einen Blick auf das Gesetz werfen. Was steht denn da eigentlich drin?
Ja, die Grundidee ist eben, dass jetzt ab 2024, wenn eine neue Heizung in einem Wohngebäude eingebaut wird, sei das jetzt eben einfach bei Bau eines neuen Hauses, aber auch beim Umtausch einer kaputten, ausgedienten Heizung, dann muss die erzeugte Wärme zumindest 65% aus erneuerbaren Quellen stammen.
Ich meine, vielleicht fängt da das Problem auch schon an. Also ne, diese 65% aus erneuerbaren Energien, das muss man den Leuten ja auch erstmal vermitteln, was es damit eigentlich auf sich hat. Also weil man kann ja eine Heizung schlecht teilen.
Ja, diese 65% sind natürlich eher so auf Hybridlösungen bezogen. Also beispielsweise eine Gasheizung, da muss ich dann sicherstellen, dass 65% Biogas beispielsweise sind, also ein erneuerbares Gas und eben kein fossiles Erdgas. Aber es gibt natürlich auch andere Lösungen, auch populärere Lösungen, beispielsweise die Wärmepumpe oder auch eine Holzpelletheizung oder so, bei denen dann einfach das gesamte System erneuerbar betrieben wird und sich so eine Frage nicht stellt, sofern zumindest der Strom, mit dem die Wärmepumpe betrieben wird, nicht aus dem Kohlekraftwerk kommt, sondern eben auch erneuerbarer Strom ist.
Aber es gibt auch einige Ausnahmeregelungen in dem Gesetz, oder?
Ja, genau. Also ab 2024 gilt das Gesetz in seiner vollen Härte tatsächlich nur für Neubauten. Im Bestand gibt es da Übergangsfristen. Das ist dann immer danach bemessen, wie groß die Kommune ist, in der ein Haus steht. Das ist dann entweder erst ab 2026 oder 2028. Und außerdem, das finde ich noch ganz wichtig, ist auch noch die Regelung drin, dass wenn in Aussicht steht, dass ein Quartier demnächst an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird, dann kann darauf gewartet werden. Dann kann man erstmal eine andere, nicht diese Regelungen erfüllende Heizung einbauen und dann eben den Anschluss ans Fernwärmenetz machen, wenn das da ist. Begleitend dazu gibt es dann das sogenannte Wärmeplanungsgesetz, das eben die Kommunen verpflichtet, jetzt auch in den nächsten Jahren so eine Planung aufzustellen, damit die Menschen eben Planungssicherheit haben.
Okay, das war der Blick auf das Gesetz. Jetzt kommen wir mal zurück zur These. Das Heizungsgesetz ist völlig überflüssig. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten Argument anfangen und sagen, nee, das stimmt nicht. Und zwar ist es super dringend, dass wir uns mehr damit beschäftigen, wie wir unsere Gebäude heizen. Denn wenn man sich nochmal fragt, warum überhaupt das Ganze, also es ist ja nicht so, als hätte die Bundesregierung jetzt einfach Bock gehabt, ein neues Gesetz zu machen, das uns aller Leben schwerer macht, sondern muss man dieses Gesetz in dem Kontext sehen, dass sich die Bundesregierung Ziele vorgenommen hat. Und zwar sollen Wärmequellen in Zukunft aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, um damit letzten Endes Treibhausgase zu reduzieren und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern insgesamt, weil Klimakrise und so weiter, wir kennen das ja. Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Daten des Umweltbundesamts schaut, dann sehen wir erstmal, dass gut 28% unserer Energie dafür eingesetzt werden, Räume zu wärmen, also Wohnungen, Büros, Geschäfte. Also das ist erstmal der Anteil an aller Energie, die wir verbrauchen. Das ist schon mal ein relativ großer Batzen. Und dann kommt dazu, dass wir, wenn man sich dann die Wohngebäude anschaut, dass wir sehen, dass von denen 45% mit Gas und 28% mit Öl geheizt werden. Also unterm Strich sind 3/4 unserer Wohnungen mit fossilen Energieträgern beheizt. Und da müssen wir langfristig auf null, wenn wir unsere Ziele ernst nehmen. Das ist schon erstmal eine Hausnummer. Und wenn man dann noch weiterschaut, das ist jetzt erstmal die letzte Zahl, dann heizen 20% der Wohnungen mit Geräten, die älter als 25 Jahre sind. Da steht jetzt wahrscheinlich bald ein Austausch an. Und genau da lauert die Gefahr, dass wir so eine Art Lock-in-Effekt erleben. Wenn da nämlich jetzt für die nächsten 20 bis 30 Jahre jetzt wieder eine fossile Heizung eingebaut wird, dann kommen wir an diese 75% nicht ran. Und das ist im Grunde der Grund, warum es dieses Gesetz gibt. Und vielleicht noch ganz kurz als Nachtrag, die Zahlen habe ich mir nicht ausgedacht, die kommen aus einer Studie, wie heizt Deutschland 2023, die vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft veröffentlicht wurde.
Ja, also vielleicht mal ganz zum Start nochmal. Ich bin da voll bei dir, dass die Wärmewende super dringlich ist und im Grunde gestern passieren hätte müssen. Das ist also nicht das, worüber wir heute diskutieren wollen. Ich denke mir aber eher, braucht es denn wirklich ein Gesetz dafür? Denn ich habe mir auch mal Zahlen rausgesucht und tatsächlich ist es beispielsweise so, dass im Neubau der Anteil der Wärmepumpen in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. In den 2022 fertiggestellten Wohngebäuden wurden beispielsweise schon 57% Wärmepumpen verbaut. 2020 waren das noch 46% und 2016 nur 32%. Und wenn wir auf die Genehmigungen schauen, das sind Zahlen des Statistischen Bundesamts, dann werden 71%, also fast 3/4 der 2022 genehmigten Wohngebäude mit Wärmepumpen beheizt werden und nur noch 14% mit Erdgasheizungen. Wenn dann auch noch die Fernwärmenetze ausgebaut werden, dann werden sicherlich auch nochmal Erdgasheizungen vor Ablauf ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden können. Und all das, würde ich sagen, deutet schon klar darauf hin, dass der Trend ganz steil nach oben geht und das eben auch ohne Regulierung bisher. Und deshalb frage ich mich einfach, war es wirklich notwendig, jetzt ein Gesetz obendrauf zu, das im Grunde nur nochmal den ohnehin bestehenden Trend auf Papier bringt, mit all den politischen Kosten, über die wir später auch nochmal sprechen werden.
Ja, das stimmt auf jeden Fall und das ist ja auch super begrüßenswert, dass es diese Entwicklung schon gibt, wobei ich es dann doch auch immer noch erstaunlich finde, dass selbst wenn der Anteil in den Neubauten so hoch liegt, dass es da immer noch die ja knapp 30% gibt, an also knapp 30% neue Gebäude gibt, wo noch ein fossiler Energieträger eingebaut wird, wo man sich denkt, naja, alle Gebäude, die doch heute geplant werden, da muss es doch schon längst mitgedacht werden. Also diese Zahl muss ja auf null und da scheint es ja dann schon eine politische Intervention zu rechtfertigen, das voranzutreiben. Und dann gibt es noch den anderen Aspekt, ja, den man auch dem Gesetz positiv auslegen kann, und zwar übernimmt der Staat da auch so eine Art Vorsorgeleistung gegenüber den Leuten, weil wir haben ja schließlich auch den Emissionshandel und was die Heizung angeht, betrifft es nicht den europäischen Emissionshandel, sondern den nationalen, den deutschen Emissionshandel. Der betrifft nämlich die Sektoren Wärme und Verkehr und da kostet eine Tonne CO2 ausstoßen aktuell 45 Euro, aber es ist klar, dass diese Kosten in Zukunft steigen werden und von daher, dadurch, dass das Gesetz die Leute aufrüttelt und ja dazu führt, dass sie sich mehr mit ihren Heizungen beschäftigen, ist es auch so eine Art Schutz vor diesen in Zukunft steigenden Kosten.
Aber auch hier wieder, diese Preismechanismen, die gibt es ja schon und die sind auch bekannt hinlänglich. Also, dass fossile Brennstoffe immens teuer werden langfristig, das ist kein Geheimnis. Der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland weiß davon und die meisten haben sich auch damit abgefunden, würde ich mal behaupten. Und die kalkulieren das dann eben auch schon in ihren Planungen ein, eben wieder auch ohne, dass es dafür ein Gesetz gibt. Und ja, deshalb nochmal die Frage, brauchen wir denn ein Gesetz, wenn wir schon Mechanismen, wenn wir Anreize bereits in Position haben, die den Weg ganz eindeutig vorgeben, brauchen wir dann wirklich nochmal extra Vorschriften?
Ja, ich glaube, da ist das Problem, ja, dass es schon schwierig ist, für sich im Alltag herunterzubrechen, was ein steigender CO2-Preis tatsächlich im Einzelnen für meine Stromrechnung bedeutet zum Beispiel. Und dass sich viele dann tatsächlich doch auch nicht darüber Gedanken machen, vielleicht es auch tatsächlich gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Und von daher, und darum geht es ja auch in dem Gesetz, dass das Heizungsgesetz ein Bestandteil ist eines größeren Policy-Mixes, sagt man ja, zumindest bei uns in der VWL. Also es gibt unterschiedliche politische Maßnahmen, die diese Wärmewende in den Gebäuden vorantreiben soll. Und dazu gehört nämlich auch die finanzielle Förderung, also dass man Geld dafür bekommt, wenn man sich eine neue grüne Heizung einbauen will. Und klar kann man sich dann fragen, brauchen wir ein Ordnungsrecht, das sagt, wir verbieten jetzt die Ölkessel oder nicht. Das ist ja jetzt von der politischen Seite so halb gekommen mit dieser 65%-Regel. Es gibt auch natürlich andere politische Maßnahmen, die man machen könnte. Also Achim Bambach, der ja erstens schon mal bei uns im Podcast war und zweitens dafür bekannt ist, dass er so diese Mikroperspektive auf Märkte hat. Der hat befürwortet, dass wir da steuerpolitisch rangehen und diese Investition in die Heizung schneller abschreibbar machen. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber man könnte quasi einen steuerpolitischen Anreiz setzen, der es dann besonders attraktiv macht, Heizung zu erneuern. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Akteure wie das Umweltbundesamt oder das Öko-Institut, die eine Art Klimaabgabe in den Raum werfen, wo dann Besitzer besonders schmutziger Häuser in Anführungszeichen zur Kasse gebeten werden. Also das sind ja unterschiedliche Maßnahmen, die dann zusätzlich nochmal auf dem Tisch liegen. Aber der Punkt ist, dass da mehrere Maßnahmen zusammenkommen und dass man auch daran schon merkt, so mit dieser, nur mit diesem einen Gesetz ist es eben nicht getan und es reicht vielleicht als Anreiz dann auch nicht aus.
Ist es nicht auch so, dass in dem Gesetz mit drinsteht, dass wenn ich mir eine neue Heizung einbaue, ich auch mich nochmal wirklich fachkundig beraten lassen muss?
Ja, genau. Also das Gesetz sieht vor, dass wer sich jetzt seit Anfang des Jahres eine neue Gas- oder eine neue Ölheizung kaufen will, dass man sich da verpflichtend beraten lassen muss. Also speziell, wenn es um diese fossilen Heizungen geht. Und das soll vermutlich diese Schnellentscheidung, diesen Schnellschuss verhindern, dass sich Leute aus Panik jetzt nochmal so ein neues Teil einbauen lassen. Und macht ja auch Sinn, einfach nochmal konkret zu schauen, was sich bei diesem sehr individuellen Projekt Heizung dann anbietet für eine Lösung.
Mhm. Ja, ich denke, gerade mit den Förderungen und eben auch mit diesen ganzen Ausnahmeregelungen und Übergangsfristen können, denke ich, auch die meisten jetzt ganz gut damit leben. Und ja, die Welt ist halt kein VWL-Lehrbuch. Und wir, ja, es gibt eben einfach Menschen, die sich sehr irrational verhalten und auch einfach Leute, die gewisse Dinge nicht mitbekommen und die verhageln dann in so einer reinen Marktlösung sicherlich ein bisschen was und die wird nicht 100% das Ziel erfüllen, das man sich vielleicht wünschen würde.
Ja.
Dennoch muss ich sagen, ich finde gar nicht das Gesetz, wie es jetzt am Ende da ist, das halte ich für ein sehr gutes Gesetz, aber den ganzen Prozess dahin schon für sehr unglücklich, um nicht zu sagen ungeschickt. Denn diese ganzen Lockerungen, die Ausnahmen und Übergangsfristen und eben auch die Förderung, die waren im ersten Entwurf im Mai 2023 eben noch nicht drin, als das grüne Wirtschaftsministerium das vorgelegt hat. Und die sind eben erst dann peu à peu über die nächsten Monate sehr beschwerlich mit reingekommen. Und das wären dann eben schon sehr harte Regelungen gewesen, die viele Menschen, denke ich, in sehr schlecht praktikable Situationen gebracht hätten. Also ich denke da beispielsweise daran, dass ich dann gezwungen gewesen wäre, mir jetzt ein teures, erneuerbares System irgendwie einzubauen, nur um dann 5 Jahre später zu erfahren, ich kriege jetzt einen Fernwärmeanschluss. Das heißt, die Heizung, die ich jetzt teuer bezahlt habe und die gerade dabei ist, sich zu amortisieren, wird jetzt wieder rausgenommen und ich habe den Fernwärmeanschluss. Hätte ich das vorher gewusst, wäre es viel, viel günstiger für mich gewesen. Ich hätte weniger Aufwand gehabt. Und ich denke, solche Sachen zeigen dann schon, dass die Realität einfach ja doch ein bisschen zu komplex ist, als dass man das so rein am Reißbrett, sage ich mal, regeln könnte. Und ja, dass eben so Ausnahmeregelungen und viele kleine Facetten doch schon sehr, sehr wichtig sind. Also es gibt jetzt ja das Wärmeplanungsgesetz, es gibt die Förderung, das sind super Instrumente. Also das Wärmeplanungsgesetz war das Gesetz, das eben die Kommunen verpflichtet zu schauen, wo kann ich Fernwärme verlegen und wo kann ich als Mensch, der seine Wohnung beheizen möchte, dann eben auch davon profitieren und mich daran hängen. Wenn man das alles vorher gemacht hätte, dann hätte man eben auf die Menschen zugehen können und sagen, wir haben euch an die Hand genommen, wir haben euch Optionen gegeben, wir haben vorgesorgt und ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, euch auf die neuen Gegebenheiten einzustellen und jetzt stellen wir die Regeln auf. Aber wenn ich eben erst hingehe und sage, du musst, gleichzeitig den Leuten aber eben nicht zeige, wie kannst du das umsetzen, dann entsteht eben Unsicherheit. Und Unsicherheit ist dann immer der Punkt, wo Desinformation Tür und Tor geöffnet ist und damit dann eben auch den Populismus.
Ja, das war auf jeden Fall eine berechtigte Kritik. Von der Chronologie her hätte man das Fernwärmeplanungsgesetz auf jeden Fall vor dem Heizungsgesetz verabschieden sollen, um da mehr Sicherheit zu schaffen. Jetzt würde ich zum Schluss aber gerne auch noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar beziehe ich mich da auf das Grundgesetz, auf Artikel 14 Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Und Eigentum soll so genutzt werden, dass es allen nutzt. Ich finde es insofern einen wichtigen Punkt, als dass alle Leute, die in der mehr oder also in der privilegierten Lage sind, ein Haus zu besitzen, Eigentum zu haben, vielleicht ja auch von Anfang an oder schon viel, viel früher sich mal hätten Gedanken machen können darüber, wie sie ihr Zuhause grün heizen können. Weil wenn sich alle von selber schon davon darüber Gedanken gemacht hätten, dann hätte es dieses Gesetz auch nicht gebraucht. So viel zum Thema Eigenverantwortung. Und ich kann es total verstehen. Also ganz im Ernst, wäre es schon lustig, sich mit seiner ollen Heizung zu beschäftigen. Die soll einfach funktionieren und gut ist. Aber das ist halt eine Einstellung, die wir uns leider nicht mehr leisten können. Und mir ist schon auch klar, dass da hohe Summen mit einhergehen, dass da Gespartes drauf geht, diese blöde Heizung zu erneuern. Aber immerhin hat man halt ein Haus. Und auch wenn das jetzt so sehr, sehr plakativ ist. Und es wäre halt cool, wenn so eine Wärmepumpe jetzt einfach zum neuen Statussymbol wird, um das sich alle reißen.
Ja, das fühle ich.
Ja, was ist dein Fazit? Wir haben ja die These in den Raum gestellt, es braucht kein Heizungsgesetz. Konnte ich dich überzeugen?
Ja, konntest du, denke ich.
Yes.
Ja, ich glaube vor allem, dass das Gesetz eben so, wie es jetzt ist, einen sehr guten Kompromiss darstellt, dass es eben, böse Zungen würden jetzt sagen, viele Schlupflöcher bietet, aber ich würde einfach sagen, ja, eben auf viele individuelle Schicksale eingehen kann und viele Möglichkeiten bietet auf verschiedene Art und Weise und eben mit angemessenen Zeithorizonten sich eben umzustellen auf die neue Situation und das eben nicht nur Vorschriften macht, sondern halt auch hilft. Weil so eine Förderung ist ja am Ende das Beste, was passieren kann.
Ja, und ich finde, die beiden wichtigen Punkte sind erstmal, dass eigentlich im Neubau nur noch Heizungen eingebaut werden, die eben erneuerbar funktionieren. Und dass eben die Haushalte, wo die Heizung jetzt eben bald und zeitnah ausgetauscht wird, dass die sich eben auch wieder für eine grüne Alternative entscheiden. Das sind so ein bisschen die Erfolg oder die wirksamsten Hebel, wenn das Gesetz da schafft, einen Unterschied zu machen, dann hätten wir viel gewonnen. Und damit kommen wir zum Ende unserer ersten Folge der dritten Staffel und vor allen Dingen auch der erste Aufschlag unseres Formats, dem Thesencheck. Danke fürs Zuhören.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, dann schreibt uns gerne. Wir sind bei Instagram, bei LinkedIn und auch bei X beziehungsweise früher Twitter. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an hallo@future-economies.de.
Ganz genau. Und vielleicht habt ihr auch noch Themenvorschläge, die wir uns mal vornehmen sollen. Dann sagt uns gerne Bescheid. Und die Quellen, die wir zwischendurch erwähnt haben, die findet ihr auch in unseren Shownotes. Ja, da könnt ihr dann im Zweifel nochmal selber nachschauen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.